Was Claudia aber eigentlich sagen wollte, also ich höre auch immer die Stimmen der anderen, wenn ich Texte lese.
Ja, die Stimme höre ich auch, aber es heißt nicht, dass die das auch so meinen.
Ja, das.
Ich möchte bitte, dass es nicht als Podmelder rausgeschrieben wird, die
Stimme. Ich höre Stimmen.
Komfort 346, zwei Barmer. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 246. Komfort, den ich am heutigen Freitag, dem, was haben wir doch gleich?
It is 10:30.
Jawohl. Das daran liegt, dass ich in Norderstedt aufgenommen habe heute. Weil ich mal ausprobieren wollte, ob das auch funktioniert. Ja, funktioniert. Wir haben übrigens den 9.11. Tag 314. Und das Intro kommt nebenbei aus den Wikigeeks Folge 38, weil, nein, ne, Portpelo mache ich nicht, Intro steht da ja nichts oder hat sie nichts von gesagt. So, die jetzt am kommenden Wochenende hier auch in der Stadt weilen, was mich dann dazu führt, dass ich sie dann auch betrollen werde, schätzonometrisch. Schätzonometrie ist übrigens eine extrem exakte Wissenschaft. So, was ihr hier aber auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile, die da schätzonometrisch aus zwei Teilen Politik und einem Teil Tech und Space inklusive Mafia-Meldungen oder umgekehrt bestehen. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich Terrormeldungen eingefunden haben, ganz viele Atommeldungen, einige, ein bisschen was zu den Nebengeordneten und mehr. 9 Grad, Passing Cloud-Sieger. Yep. Cool Greetings. Das ist übrigens eine AK hinterlinks. Die 9 Grad, Windchillen und Comfort Leveln wie 7. Und der Wind macht irgendwas zwischen 13 und 19 km/h aus dem West. Und nein, ich bin heute nicht im Park, sondern in Norderstedt. Weil ich auch unbedingt mal ausprobieren wollte, ob man hier auch aufnehmen kann. Aber ja. So. Dann hätten wir da mal erstmal die Terrorecke. Da gab es erstmal den Schöneschutz, weil ein Jahr nach Aufdeckung der rechtsextremen Terrorzelle NSU hat Niedersachsens Innenvollidiot Uwe Schönepeng, Mann, davor gewarnt, Polizei und Verfassungsschutz bei ihrer Aufarbeitung der Mordserie zu verunglimpfen. Herr Schönepeng, Ihnen ist schon aufgefallen, dass sowohl Polizei als auch alle Geheimdienste überhaupt gar nichts in Worten null getan haben, um irgendetwas an der Mordserie aufzuklären, während sie stattgefunden hat. Die haben überhaupt gar nichts gemacht. Denen ist hinterher aufgefallen, huch, Mensch, da ist ja die Waffe und da auch die Waffe von der Kiesewett da. Könnte es eventuell sein, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der einen Waffe, mit der alle Morde begangen wurden, und der Tatsache, dass hier die Waffe einer getöteten Polizistin gefunden wird und dass daneben ein paar Nazis liegen. Vielleicht, eventuell, möglicherweise könnte es einen Zusammenhang geben. Das wäre tatsächlich möglich. Mensch, in dem Fall hätten wir ja glatt völlig verpennt, dass es doch keine Türkenmafia gewesen ist. Also, Herr Schönepeng, inwiefern ist reines Tatsachenaufzählen denn verunglimpfen? Aber genau das passiert ja gerade. Wir zählen einfach mal die Tatsachen auf und stellen fest, nein, die Polizei hat überhaupt nichts gemacht. Ganz offensichtlich. Die Mitarbeiter verdienten es nicht, dass ihre Arbeit ständig abgewertet werde, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Falsch sei vor allem der Vorwurf, Polizei und Verfassungsgeheimdienst seien auf dem rechten Auge blind. Ja, okay, dann sind sie nicht auf dem rechten Auge blind, sondern dann sind sie auf beiden Augen blind. Allerdings, wenn es darum geht, linke voll zu überwachen, sind sie doch ziemlich fix dabei. Und wenn sie nicht blind sind, dann sind sie vielleicht blöd. Ja? Oder sie haben bewusst weggesehen. Ist auch nicht besser. Also genau genommen ist das sogar eher schlechter. Ja, weil das hieß ja effektiv, dass sie Morde gebilligt haben. Der Terrorzelle werden 9 Morde an Einwanderern aus der Türkei und Griechenland sowie an einer Polizistin zur Last gelegt. Na, die Vollidioten, die haben ihre Aufgabe nicht erfüllt. Weil ganz blöd, wenn der Herr Innenterrorist sich immer hinstellt und was von Sicherheit faselt, Das war ja Schäubles großes Mantra. Und gleichzeitig aber die Polizei nicht mal in der Lage ist, Morde 50, nachdem sie passiert sind, auch nur aufzuklären, geschweige denn zu verhindern. Na, verhindern wäre ja schon echt viel verlangt, aber aufklären hätte man es ja wenigstens können. Man hätte ja wenigstens irgendetwas tun können, aber nein, haben sie nicht. Na, das heißt, die Polizei hat ihre Aufgabe nicht erfüllt. Na, und Aufgabe nicht erfüllen ist nicht gut. Das hat auch nichts, überhaupt gar nichts mit Diskriminierung zu tun. Wenn man dann einfach feststellt, ja, die scheiß Polizei und die scheiß Geheimdienste haben nicht getan, wofür sie da sind. Oder haben die irgendeine andere Aufgabe, von der ich jetzt nichts mitbekommen habe, weil die geheim ist. Na, dann müsst ihr das mal sagen, dann kann ich das zur Kenntnis nehmen, dass Aufgabe der Polizei ist, die Linken voll zu überwachen und bei Morden gepflegt wegzugucken. Das wäre mir dann neu. Aber das nehme ich dann einfach mal zur Kenntnis. Da hinten ist eine Baustelle. Nicht, dass ich von der hätte wissen können. Na, also entweder waren sie blöd oder Nazis. Oder rechtsblind. So, dann gibt es auch noch das NSU-Raster. Weil, habe ich hier bei Netzpolitik rausgeklaut, deutsche Behörden haben im Rahmen der Neonazi-Mord-Serie mindestens 80 Rasterfahndungen durchgeführt. Komisch, ne? Ich hatte da letzte Woche doch eine Heisemeldung, wo es hieß, nein, also Rasterfahndungen wären das alles nicht gewesen. Eine Rasterfahndung, die ist ja immer, wenn man dann Daten aus mehreren Quellen zusammenführt. Oh, wir haben Daten aus mehreren Quellen. Dann ist es keine Rasterfahndung, weil da ein dreiköpfiger Affe. Dies geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine schriftliche Frage hervor. Viele Millionen Datensätze von Unschuldigen wurden erhoben, gespeichert und zusammengeführt. Die Aufklärungsquote ist da bekannt. Null. Um es nochmal ausdrücklich auszuformulieren. Der Linksparteiabgeordnete André Hunko hat nachgefragt, wie viele Rasterfahndungen im Rahmen der Ermittlungen zu den Morden der rechtsextremen terroristischen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund durchgeführt wurden. Jetzt hat das Bundesministerium des Innern geantwortet. Nach Kenntnis der Bundesregierung wurden im Zusammenhang mit der Ceska-Mordserie 2000 bis 2006 80 Maßnahmen nach den Paragraphen 98a, 98b StPO richterlich angeordnet. Dabei wurden ca. 13 Millionen Transaktionsdaten aus Einsätzen von Kredit- und Debitkarten, ca. 300.000 Hotelübernachtungsdaten und ca. 1 Million Autovermietungsdaten einbezogen. Ja, also erst erzählen sie uns das Märchen von, das ist keine Rasterfahndung, ja, reißen dabei ihre sämtlichen Kriterien, die sie mal selber gesagt haben, was denn eine Rasterfahndung ausmachen würde. Na, die wir schnorcheln mal, oder wir fragen alle Kreditkartenanbieter, ob an ein definiertes Konto hier eine Überweisung getätigt wurde, weil das wäre dann ja im Zusammenhang mit Kinderpornografie. Das ist keine Rasterfahndung, weil da wurden ja nur Daten aus einer Quelle verwendet. Hier haben wir jetzt eine Rasterfahndung, weil nun ja, also es wurden ganz offensichtlich Daten aus verschiedenen Quellen herangezogen. Also wenn ihr mir erzählen wollt, dass das alles dieselbe Quelle ist, dann würde mich mal interessieren, welche Firma denn die Transaktionsdaten aus Einsätzen von Kredit- und Debitkarten, Hotelübernachtungsdaten und Autovermietungsdaten hat. Na, man's davon abgesehen, sie waren erfolglos. André Hunku verweiste darauf, dass die Betroffenen vermutlich wieder im Umfeld der Opfer zu finden sind, weil logischerweise die Opferfamilien ein gewisses Interesse daran haben könnten, nachdem ihnen ein Angehöriger umgebracht wurde, da irgendwie hinzureisen. Persönlich anwesend zu sein. Aber hey. Na, mal ganz davon abgesehen, jetzt fallen schon wieder die Linken mit den richtigen Fragen auf. Na, die Linken, die immer noch voll überwacht werden sollen. Weil sie ja so verfassungsfeindlich sind. Ja. Die Begründung dafür könnt ihr dabei Gelegenheit mal erneuern. So, dann gibt es den GdP-Rassismus, weil die Gewerkschaft dämlicher Polizisten hatte den Vorwurf, in den Sicherheitsbehörden gäbe es Rassismus als Unterstellung zurückgewiesen. Da fällt mir gerade so spontan auf, da gibt es so Frankfurt einen Fall, wo, ja, das ist natürlich auch kein Rassismus, das ist da, ein dreiköpfiger Affe. Was, schon wieder? Der Bundesvorsitzende Wiedhaut sagte in Berlin Polizei und Verfassungsschutz, Rassismus oder gar Vertuschung von Straftaten gegen Nichtdeutsche vorzuwerfen, diskreditiere die tägliche mühevolle Arbeit zehntausender Frauen und Männer. Und was ist mit Rassismus gegen deutsche Staatsbürger, die nur so aussehen, als könnten sie nicht deutsche Staatsbürger sein, weil sie zum Beispiel dunklere Hautfarbe haben? Herr Withaut, Ihnen ist schon aufgefallen, dass es auch Schwarze gibt, die deutsche Staatsbürger sind? Nein? Gibt's übrigens, schon ein paar Tage. Er reagierte damit auf Äußerungen des Vorsitzenden der türkischen Gemeinde in Deutschland, Kolat, und des Vorsitzenden des NSU-Untersuchungsausschusses, Edati. Ein Jahr nach der Aufdeckung der Neonazi-Mordserie hatte Kolat gestern erklärt, Deutschland habe ein Rassismusproblem. Edati sprach von einem Struktur- und Mentalitätsproblem in den Sicherheitsbehörden. Ja, da kommen wir noch zu. So, dann gibt es übrigens die CIA, sie, weil peinliche Details aus dem Libyen-Anschlag auf das US-Konsulat geklaut bei Täufer. The Wall Street Journal said on Friday, the mission was mainly a CIA operation, adding that of the 30 American officials evacuated from Benghazi following the assault, just 7 worked for the State Department. Und dann ist ausgedrückt, in der libyschen Botschaft waren 30 Geheimdienstfritzen und 7 Nicht-Geheimdienstfritzen. Huch. Bisher hatte ich das immer für eine Verschwörungstheorie gehalten, wenn es hieß so, ja, aber in den Botschaften, da sitzen ja auch die Geheimdienstler rum. Ja, also in dem Fall, ja, tun sie. Und da sagt mal keiner, dass das ein Einzelfall war, ein bedauerlicher. So, dann gibt es einen Vaugister, weil der Präsident des Bundesgeheimdienstamtes für Verfassungsgeheimdienst, Maaßen, hat sich für ein zentrales Register für V-Leute ausgesprochen. Dies sei unabdingbar, um die jeweiligen V-Leute des Bundes- und der Landesbehörden für Verfassungsgeheimdienst wirksam steuern zu können, sagte Maaßen der Welt am Sonntag. Er betonte, menschliche Quellen seien auch weiter unverzichtbar. Herr Maaßen, helfen Sie mir mal eben kurz auf die Sprünge. Was haben denn die menschlichen Quellen im Falle von, sagen wir mal, der Ceska-Mordserie, Bosporus, NSU, gebracht? Und wenn Ihre Antwort lauten sollte, nichts, wäre die Frage, warum? Na, weil also inzwischen riecht es ja heftig danach, dass es Informationen gab, die nur nicht nachgegangen wurde, weil, Nazis sind das ja nicht in den Geheimdiensten, sagt der Withaut. Und wenn der Withaut sagt, das sind keine Nazis, dann sind die einfach nur doof. Ja. Nur so könne der Verfassungsschutz Einblicke in extremistische Milieus gewinnen. Das gilt vor allem dann, wenn andere Mittel zur Informationsgewinnung nicht ausreichten, meinte Maaßen. Woran man das erkennt, das erkennt man dann gar nicht. Dann gibt's einen Untersuchungsausschuss, weil der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags gerät nach Ansicht seines Vorsitzenden Edati unter Zeitdruck. Bis zum Sommer nächsten Jahres müssten alle Nachforschungen zur rechtsextremen Terrorzelle abgeschlossen sein, sagte Edati der Neuen Presse aus Hannover. Wieso geht er davon aus, dass da noch eine Wahl kommt? Ein Wahlgesetz haben wir gerade keins übrigens. Auch in Jahr nach auffliegender Gruppe sei die Gefahr noch nicht gebannt. Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen der 10 Mordopfer, Jon, äußerte sich im Deutschlandradio Kultur enttäuscht über die schleppende Aufklärung. Die Behörden hätten mit großen Vorurteilen im Kopf gehandelt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen Bundestagsfraktion, Beck, warf den Sicherheitsbehörden Arroganz und demonstrative Uneinsichtigkeit aus. Ich würde gerade sagen, demokrative? Was für ein Ding? Das biete hinreichend Anlass, im Bundestag über den Umgang mit rechtsextremistisch motivierter Gewalt zu diskutieren, sagte Beck der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ja, diskutiert mal schön, da wird noch nichts bei rumkommen. Dann gibt's die Brüllarbeitung, weil ein Jahr nach dem Auffliegen des rechtsextremen Terrortrios sieht Bundesterrorminister Hans-Peter Brüllrich die Aufarbeitung der NSU-Mordserie noch nicht beendet. Nein, das möchte ich doch hoffen. Weil also mindestens die Frage, warum hinweisen, egal wie unkonkret sie gewesen sein mögen, offensichtlich nicht nachgegangen wurde, würde mich bei Gelegenheit doch durchaus nochmal einigermaßen dringend interessieren. Na? Es gibt ja jetzt genügend Hinweise darauf, dass es Hinweise gegeben hat, inklusive wo sich die Nazis versteckt hielten. Zu Zeiten, als noch nicht alle 10 Mordopfer ermordet waren. Wäre man diesen Hinweisen also effizient genug nachgegangen? Oder vielleicht waren es ja auch falsche Hinweise, ne? Aber das ist nicht dokumentiert. Wäre man aber diesen Hinweisen effizient genug nachgegangen, hätte man also Menschenleben retten können. Gemeinsam mit den Ländern suche man nach Lösungen, den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden zu verbessern, sagte Brüllrich. Verfassungsgeheimdienstpräsident Hans-Georg Maaßen sprach sich für ein zentrales V-Leute-Register her, das hatten wir schon. So, ist alles noch von Samstag. Da gibt es das Marstrauen, jetzt haben wir um 8. Weil ein Jahr nach der Aufdeckung der Mordserie der Neonazizelle NSU, ich sag ja, jetzt haben wir um 8. Ach stimmt ja, das Vierer macht ja auch Bleb. Sieht Verfassungsgeheimdienstpräsident Maas und das Vertrauen in die deutschen Sicherheitsbehörden beschädigt. Ja, ach, woran mag das wohl liegen? Vielleicht daran, dass die deutschen Sicherheitsbehörden ihren Aufgaben nicht nachgekommen sind? Oder dass ihre Aufgaben andere sind, als ihr uns immer erzählt, dass sie wären? Vielleicht ist ja die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, Sicherheit für die regierende Kaste auszuüben. Und von der regierenden Kaste ist ja niemand umgebracht worden. Na, da ist ja seit RAF-Zeiten nichts mehr passiert. Wenn das die Aufgabe der Geheimdienste ist, dann ja, haben sie diese Aufgabe zumindest in diesem Fall weiterhin erfüllt. Wenn das nicht deren Aufgabe gewesen sein sollte, sondern vielleicht Menschen schützen, egal welcher, dann würde ich sagen, wäre deren Track Record zumindest nicht großartig. Um dieses wiederzugewinnen, stelle sich die Behörde einem umfassenden Reformprozess. Durch eine aktivere Öffentlichkeitsarbeit solle mehr Transparenz erreicht werden. Ja, ja, da gibt es auch irgendwie jetzt so ein Promo-Video vom Geheimdienst. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich wollte nicht unbedingt meine letzte Mahlzeit näher kennenlernen. Also, schon wieder näher kennenlernen. Schwupp, das ist dann von Sonntag. Auch am Sonntag gab es dann neue Scanner, weil, turns out, nach der gescheiterten Erprobung der sogenannten, von nur genannten Nacktscannern am Hamburger Flughafen, bereitete die Bundespolizei einen zweiten Versuch mit der umstrittenen Technik vor. Noch in diesem Jahr wolle man an mindestens einem großen deutschen Flughafen die Tests mit 2 oder 3 Körperscannern fortsetzen. Die Dinger vorher hießen auch schon Körperscanner. Ah, weil Pornoscanner, wie sie ja in den USA gerne bezeichnet werden, das kommt nicht so gut. Da wird einem dann nämlich klar, dass sollte da mal jemals ein Kind reingehen und da ein Bild von gemacht werden, man das durchaus als Kinderpornografie bezeichnen könnte. Deren Besitz ist übrigens strafbar. Deren Erstellung ist übrigens auch strafbar. Da möchte ich doch mal sehen, wie dann gegen die Damen und Herren Sicherheitsfritzen untersucht wird. Won't happen, ich weiß. Also, die kommen jetzt auf die glorreiche Idee, ja, jetzt haben wir lang genug gewartet, ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, lasst uns das Ding nochmal ausprobieren. Wieso? Ist die Software 3000% besser geworden? Weil die False Positive Rate von den Dingern war ja wohl irgendwie in der Region von fast 100%. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, wenn du in so einen Scanner reingehst, dann wirst du trotzdem nochmal nachkontrolliert. Ja, aber das ist ja so viel besser, weil es sagt dir ja schon, wo es glaubte, dass nachkontrolliert werden müsste. Ja, und habt ihr dann auch schon mal falsch negativ Untersuchungen gemacht? Gibt es Falsch-Negativ-Treffer? Will heißen, kann man mit Sprengstoff dadurch oder mit irgendwelchen anderen gefährlichen Dingen? Wetten das ja. Also sie wollen die Nacktscanner wiederbringen. Weil die waren ja so ein großartiger Erfolg. Mal ganz davon abgesehen, dass die Dinger Geld kosten, dass da gerade Unmengen an Geld aus dem Fenster getreten wird, für sehe ich den Sinn da noch nicht drin. Aber hey, muss an mir liegen. Dann gibt's den V-Schutz, weil der Verfassungsgeheimdienst soll nach einem Medienbericht in den 90er Jahren schützend seine Hand über straffällig gewordene V-Leute aus der rechten Szene gehalten haben. Das Magazin Der Spiegel zitiert aus einer als geheim eingestuften Analyse des Bundeskriminellen Amts von 1997. Darin wirft das BKA dem Bericht zufolge den Verfassungsgeheimdienstlern vor, V-Leute vor Durchsuchungen zu warnen und wichtige Informationen erst so spät an die Polizei weiterzugeben, dass rechte Aktionen nicht mehr verhindert werden könnten. Womit dann klar ist, der Verfassungsschutz schützt die Nazis. Ja, das überrascht jetzt wen? Wie niemanden. Echt? Ist das allgemein bekannt? Also mich hat's nicht überrascht. So, am Montag gab es dann den V-Krings, weil der CDU-Innenvolltrottel Krings unterstützte die Forderung von Verfassungsgeheimdienstpräsident Maaßen nach einer zentralen Datei für V-Nazis. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion sagte der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post, V-Leute seien eine ebenso notwendige wie schwierige Informationsquelle. Inwiefern sind die notwendig? Inwiefern ist es notwendig, dass der Staat Nazis finanziert, weil nichts anderes tut er? Der Staat bezahlt Nazis für irgendwelche angeblichen Informationen. Ist aus einem V-Nazi schon mal irgendwas Sinnvolles herausgekommen? Wenn ja, was und wann und wie viel hat's gekostet? Ja, beziehungsweise, wenn Informationen aus V-Nazis raussapschen und denen nicht nachgegangen wird, da können wir uns das auch gleich klemmen, die V-Nazis zu bezahlen. Weil wenn ihr denen sowieso nicht nachgeht, den Informationen, dem bisschen an Informationen, was ihr da bekommt, ja, da brauchen wir die doch nicht bezahlen. Hallo? Wir müssen doch sparen, koste es, was es wolle. Der Landesverfassungsgeheimdienste dürfe den Bund nicht länger im Unklaren über seine V-Leute lassen. Ja, und umgekehrt. Wenn die Länder diese in eine bundesweite Datei einschmeißten, laufe man nicht länger Gefahr, dass V-Leute sich vor allem gegenseitig aushorchten, meinte Krings. Na, vor allen Dingen, waren die dann mal zusammenführt, stellt man fest, oh, 16 Länder befragen dieselbe Person. Das ist schlecht. Weil sie glauben zwar alle, sie hätten unabhängige Informationen, aber es ist alles dieselbe Person, die diese Informationen liefert. Also sie haben keine unabhängigen Informationen. Da fragt man sich eh, wie sie das bisher gemacht haben. Aber egal, im Dienste. So, dann gibt es eine V-Alition, weil CDU und SPD unterstützen den Vorstoß für eine zentrale V-Leute-Datei dieses Verfassungsgeheimdienstes von Bund und Ländern. Die Länder müssen ihre V-Leute schleunigst in eine bundesweite Datei einschmeißen, damit man nicht länger Gefahr laufe, bla bla, sagte Krings. So, also jetzt hat auch der SPD-Innenpolitiker Michael Hartmann den Vorstoß als überfällig bezeichnet. So, dann gibt's einen Soldricht, weil das hatte ich, ist jetzt gerade irgendwie bummelig ein halbes Jahr her. So Anfang des Jahres gab es ja die Geschichte, wo in Afghanistan ein US-Soldat in ein Dorf gewandert ist und Zivilisten in deren Schlaf ermordet hat. Und der soll jetzt vor Gericht, weil er gute 7 Monate nach dem mutmaßlichen Massaker, wieso mutmaßliches Massaker, die sind tot. Wenn sie nicht gerade im Schlaf sich selbst erschossen haben sollten, wie 300 Schuss in den Bauch. So ein bedauerlicher Selbstmordfall. Ja, von hinten erschossen. Wie habt ihr das denn geschafft? Ist ein US-Unteroffizier vor Gericht mit den Ermittlungsergebnissen konfrontiert worden. Die Staatsanwaltschaft verwarf dem 39-jährigen amerikanischen Medienberichten zufolge bei einer ersten Anhörung auf dem Militärstützpunkt Fort Lewis vor, die Zivilisten in der südafghanischen Provinz Kandahar in vollem Bewusstsein getötet zu haben. Damals habe er gleich 2-mal seinen Stützpunkt verlassen und offensichtlich hat es niemand mitbekommen, um gezielt Menschen in naheliegenden Dörfern zu erschießen. Anschließend sei er im Camp von Videokameras mit blutverschmierter Kleidung erfasst worden. Der Beschuldigte und seine Verteidiger hätten zu den Vorwürfen geschwiegen. Die andere spannende Frage, wie es denn eigentlich sein kann, dass ein US-Soldat Amok läuft und der nicht sofort, sobald er das Camp wieder betritt, festgenommen wird, weil jemand, der mit blutverschmierter Kleidung irgendwo auftaucht, hätte zumindest mal einen guten Grund, sich eine Erklärung auszudenken. Das ist normal. US-Soldaten laufen immer mit blutverschmierter Kleidung rum. Die sehen immer so aus, als hätten sie Menschen umgebracht. Ach, na dann. Ja, vor allen Dingen, weil das ja, damals, da hab ich ja drauf rumgeritten, das lief dann immer als Tötung. Das war ja kein Amoklauf. Das war kein Mord. Das waren nur ein paar Tötungen. So, am Dienstag gab es dann die BFR-Verhandlung, weil das Bundesverfassungsgericht sich mit der Antiterror-Datei befasst hat. Na, weil, stellt sich raus, in dieser ominösen Antiterror-Datei, wo irgendwie putzigerweise alle außer Nazis drinnen verstaut werden, da kommen Informationen rein. Keiner weiß, wie vertrauenswürdig die sind. Jeder kann da drinnen rumlesen. Aber die sind hochsicher, diese Informationen. Können wir uns drauf verlassen? Nee, klar. So, aber da hat sich das BFFG mit befasst und da warten wir noch drauf, was es dann urteilen wird. Dann gibt's eine Anklage, weil, beziehungsweise erst eine Anklageankündigung. Die Bundesanwaltschaft hat dann nämlich laut getönt, dass die Anklage gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe und für Unterstützer der Zwickauer Terrorzelle erhoben hätten, berichtete der Tagesspiegel am 6., was immer der 6. ist. Zu den 4 weiteren Angeklagten zählt nach Informationen in der Zeitung der mutmaßliche wichtigste Helfer der Rechtsterroristin, der frühere NPD-Funktionär Ralf Wohlleben. Er und Zschäpe sind die einzigen Beschuldigten in dem Verfahren, die noch in Untersuchungshaft sitzen. Dann hat es nämlich noch 2 Tage gedauert, bis dann die Klageschrift auch beim Gericht eingetroffen ist und es damit dann offiziell wurde. Ja, weil das Großfresser aufreißen und sagen, ja, wir haben eine Klage erhoben. Nein, habt ihr nicht. Klage ist erst in dem Moment erhoben, wenn sie zugestellt ist. Vorher ist da gar nichts passiert. Vorher habt ihr irgendwelche Töne gemacht, habt irgendwie ein Stück Papier mit Schriftzeichen versehen. Ja, das habt ihr das ganze letzte Jahr schon. Und dann ist ausgedrückt, sie haben bummerlich 1 Jahr gebraucht, um dann von hoch, da sind ja Nazis, zu hoch, da klagen wir mal, zu kommen. So, und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, lautet die Klage auch auf Mord. Inwiefern allerdings der Zschäpe direkte Beteiligung nachgewiesen werden können wird, bleibt spannend, weil soweit ich mitgekriegt habe, wird genau das nicht vorgeworfen. Ihr wird nicht vorgeworfen, sie hätte jemanden ermordet. Ihr wird nur vorgeworfen, sie hätte die entsprechenden Unterstützungshandlungen gemacht. Na, ich meine, die diversen Polizisten, die alle gepflegt weggeguckt haben, könnte man bei der Gelegenheit vielleicht auch mal der einen oder anderen Straftat bezichtigen und vor Gericht schleifen. Vielleicht lernen dann ja mal irgendwann irgendwelche Polizeigewerkschaftsfritzen, dass man nicht ungestraft bei Morden weglotzen darf. So, das Ganze findet dann übrigens vom Oberlandesgericht München statt. Jawohl. Dann gibt es eine Bärlöschung, weil der Berliner Verfassungsgeheimdienst hat nämlich auch mal wieder Akten geschreddert und eventuell für den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages von Interesse hätten sein können. Erfuhr die DPA aus Abgeordnetenkreisen. Der Verfassungsgeheimdienst sprach von einem bedauerlichen Versehen. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich genau wie ich, wann war denn dieses bedauerliche Versehen? Im November oder Dezember letzten Jahres? Nein, im Juni diesen Jahres. Weil ein halbes Jahr nachdem die Nazis aufgedeckt wurden, konnte man ja noch nicht wissen, dass es Nazis gibt und dass es eventuell sinnvoll sein könnte, nicht sämtliche Akten in Schreddern verschwinden zu lassen. Den Angaben zufolge wurden am 29. Juni Rechtsextremismusakten vernichtet, deren Löschfrist erreicht war, die aber teilweise vom Landesarchiv hätten aufbewahrt werden sollen. Das heißt, es sind auch noch Akten weggeschmissen worden, wo man sich nicht mal damit rausreden kann, ja, die hätte ja sowieso keiner mehr gebraucht. Nein, es sind Akten vernichtet worden, wo vorher klar war, die hätten wir übrigens archivieren wollen. Ja, aber das ist ein ganz normaler Vorgang. Wir vernichten regelmäßig Akten, die noch jemand haben wollen können. Vor allen Dingen ein halbes Jahr, nachdem bekannt wurde, dass es da übrigens Nazis gab, die jahrelang Morden durch die Landschaft gezogen sind. Jetzt wäre ein echt guter Zeitpunkt, wo der entsprechende Innenvollidiot in Berlin mal intensiv befragt werden könnte, inklusive hohlen Presse, wie es denn dazu kommen konnte, dass unter seinem Regime Akten vernichtet wurden. Weil er ist ja der verantwortliche Minister oder Senator oder wie auch immer der da heißt. No? Ist das nicht der Henkel? So, dann genau, Frankfurt. Da gab es in den letzten Tagen in der Frankfurter Rundschau nämlich ein paar Texte. Stellt sich raus, in Frankfurt ist Mitte Oktober ein deutscher Staatsbürger schwarzer Hautfarbe. Sagen wir mal so, der ist, ihm wird vorgeworfen, seine Frau wäre auf seiner ÖPNV-Fahrkarte mit ganz vielen anderen Negern gefahren. Und als er dann herbeigeeilt ist, um zu erfahren, was denn da nun eigentlich Fall ist, ist er erst beleidigt worden und ein Stückchen später ist er dann in einem Krankenhaus aufgetaucht mit schweren Verletzungen. Durfte dann 3 Tage lang im Krankenhaus verbleiben. Die Polizei, die da zu dem Fall gerufen worden war, behauptet, sie wären beleidigt worden. Eine Erklärung, wie es denn eigentlich sein kann, dass der Mann in einem Krankenhaus mit schweren Verletzungen wieder auftaucht, habe ich nicht eine einzige gesehen. So alles, was ich gesehen habe, ist, ja, aber der hat uns ja beleidigt. Ja und? Was rechtfertigt das, dass ihr ihn zusammenprügelt? Und wenn ihr ihn nicht zusammengeprügelt habt, dann habt ihr gefälligst zu ermitteln, wer ihn zusammengeprügelt hat, ihr dummen Scheißbullen. Da, ne, von wegen hier da, der Witthaut blökt rum. Nein, es gibt kein Rassismusproblem. Wenn es kein Rassismusproblem gibt, was ist dann in diesem Fall das Problem? Warum sind die Scheißbullen nicht sofort unter Untersuchung unterwegs, um rauszufinden, welche schlimmen Rassisten diesen Mann denn so schlimm zugesetzt haben? Weil 3 Tage im Krankenhaus bleiben, das qualifiziert locker als schwer verletzt. Na? Also eine Begründung, warum der denn da im Krankenhaus gelandet ist, habe ich auch noch nicht eine einzige gelesen. Und auch nicht ein Oh, tut uns sorry. Oder dass irgendwie ein Polizeigewerkschafter dann seinen fetten Arsch in die Höhe bewegt hat und gesagt hat, also sollten die Vorwürfe des Mannes zutreffen, dass er nämlich von Polizisten im Polizeiwagen verprügelt wurde, worin zufällig gerade keine Kamera anwesend war, dann wäre das schlimm und die Polizisten sollten dann entsprechend bestraft werden. Nein, habe ich alles nicht gelesen. Na, stattdessen gibt's dann da nur lautes Rumgeblöke von Witthaut. Nee, also in der Polizei, da gibt's keine Rassisten. Die würden noch nie einen Neger verprügeln, ne? Und vor allem hier deutscher Staatsbürger. Also sich rauszureden mit, ja, aber das sind ja nicht Deutsche. Ey, nein, ist er nicht. Der ist deutscher Staatsbürger. Genauso ein deutscher Staatsbürger wie mutmaßlich ein Herr Witthaut. Oder ist ein Herr Witthaut einfach nur ein idiotischer Staatsbürger? So, dann habe ich aber noch das Atom. Da gibt es nämlich erstmal das Staatsnetz. Weil der schleppende Ausbau der Stromnetze dürfte heute Thema beim Energiegipfel im Kanzleramt sein. Zur Lösung der Probleme sollte nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Thorsten Albig notfalls eine staatliche Netzbetreibergesellschaft gegründet werden. Es müsse sichergestellt werden, dass ein solches zentrales Projekt nicht davon abhängt, ob private Partner fähig dazu sind, sagte Albig den Kieler Nachrichten. Der Netzausbau müsse mit ehrgeizigen und verbindlichen Zeitplänen unterlegt werden. Bla, Fasel, bla. Man könnte ja auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass dezentrale Stromerzeugung kein so dickes Stromnetz braucht. Ein dickes Stromnetz braucht ihr nur, wenn ihr den Strom von weit weg rankarren wollt. Aber habe ich mir am letzten Freitag reingeklebt. Am Samstag gab es dann den NR-Gipfel, wo irgendwie nicht so richtig was Handfestes bei rausgekommen ist. Ja, die Länder haben sich bereit erklärt, miteinander zusammenarbeiten zu wollen, bla bla, Absichtserklärungen, bla bla. Und der Umweltmeier hat den Energiegipfel von Bund und Ländern als Erfolg gewertet. Alle Beteiligten hätten für eine nationale Ausbaustrategie und eine grundlegende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes plädiert, sagte Altmaier im Westdeutschen Rundfunk. Auch die Bereitschaft der Länder, ihre eigenen Ausbauziele zu modifizieren, sei ein großer Fortschritt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin erklärt, die Bürger könnten sich darauf verlassen, dass man sich gemeinsam dem Ziel der Energiewende verpflichtet fühle. Schwafel, Fasel, Fasel, bla bla, Fasel, Schwafel. Völlig überraschend. So, dann gibt es eine Japaufsichtsmeldung, weil Mitglieder einer japanischen Regierungskommission zur Festlegung von Sicherheitsstandards für Reaktoren haben nämlich, Überraschung, Überraschung, Geld von Energieunternehmen bekommen. Nein, also die sind aber völlig unabhängig. Die sind überhaupt nie bestechlich gewesen. Ach, wo denke ich denn jetzt schon wieder hin? Pa, ich und meine schmutzigen, schmutzigen Gedanken. Ja, ich gehe dann auch gleich mein Gehirn waschen. Nach Angaben der Behörden bekam ein Professor von der Universität Nagoya in den vergangenen 3 Jahren umgerechnet mehr als 260.000 Euro für Forschung über Reaktoren. Ein Teil des Geldes stammte von einer Tochterfirma des Unternehmens, das das havarierte Atomkraftwerk Fukushima Daiichi betreibt. Komisch, hatten die, zu dem Zeitpunkt hatten sie noch Geld. Inzwischen haben sie ja gar keins mehr. Ach, Überraschung. So, am Montag gab es dann eine Subventionsprüfung, weil Bundesumweltmeier will die umstrittenen Rabatte für hunderte energieintensive Unternehmen noch in diesem Jahr auf den Prüfstand stellen. Die Überprüfung soll in den nächsten Tagen beginnen und im ersten Quartal 2013 abgeschlossen sein. Frage ich mich, warum prüfen sie nicht erst, bevor sie Sanktionen vergeben, sondern geben erst Sanktionen und fangen dann irgendwann, wenn der Protest mal ein bisschen lauter wird, dann an, drüber nachzudenken, ob es nicht eventuell vielleicht ein bisschen viel sein könnte. Weil, ne? Wie war das? Halbe die Subvention kostet uns so viel wie die Solarenergie-Subvention. Da kann man ja schon mal irgendwie auf die Idee kommen, dass das irgendwie ein bisschen viel ist. Ja, und dass von den 5,9 Cent da irgendwie ein halber Cent alleine nur für irgendwelche Firmensubventionen drauf geht, dass das eventuell ein bisschen viel sein könnte. Aber, um es mal höflich auszudrücken. Vorher prüfen war nicht drin. So, am Dienstag gab es dann ein Ex-Plus, weil Deutschlands Stromwirtschaft steuerte dieses Jahr trotz des Atomausstiegs auf einen kräftigen Exportüberschuss zu, berichtet die Badische Zeitung in der Berufung auf Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme. Demnach überstiegen die deutschen Stromausfuhren die Importe seit Jahresbeginn um etwa 17 Milliarden Kilowattstunden. Gehe aus Daten der Übertragungsnetzbetreiber hervor, Warnungen der Energiekonzerne Deutschland werde durch den Atomausstieg zum Importland und damit abhängig von ausländischem Atomstrom, hätten sich, Überraschung, Überraschung, nicht bewahrheitet. Auf die Idee konnte man jetzt allerdings auch schon ein bisschen länger kommen. So. Am Mittwoch gab es dann Südkoreaktoren, weil in Südkorea sind 2 Reaktoren abgeschaltet worden, weil tausende von nicht lizenzierten Teilen verbaut worden waren. Aber man muss sich keine Sorgen drum machen, weil wir bedauern zutiefst, dass ein solcher Vorfall stattgefunden hat, sagte Hong. Aber ich weise erneut auf die Tatsache hin, dass es keine Direktverbindung zur Sicherheit der Reaktoren gibt. Weil es ja völlig scheißegal, ob da irgendwie nicht lizenzierte Teile drin eingesetzt werden. Die Atomkraft ist schließlich sicher. Das können wir zwar nicht sagen, aber das sagen wir jetzt einfach mal so. Weil, ist alternativlos. Oder so. Oder um es mit Trollfes Worten zu sagen, die Zulieferer haben die Teile da verbaut gekriegt, indem sie die Zertifikate schlicht gefälscht haben. Das ist ja so möglicherweise noch, da ist also möglicherweise noch mehr Aufarbeitung nötig. Hust. 20. So, dann gibt's mehr Tappgeld, weil, Die Atomkatastrophe in Japan vor 1,5 Jahren würde den Staat wahrscheinlich mehr Geld kosten als bisher bekannt, weil TEPCO ist pleite. Na, für den Fall, dass es nicht irgendwem klar ist, TEPCO ist pleite. Und ja, stellt sich raus, da braucht man doch ein bisschen mehr Geld als 3,50 Euro. Ja, ach. Der Betreiber des Unglücksreaktors in Fukushima, TEPCO, schließt nicht aus, dass sich die bisher geschätzten Kosten auf umgerechnet rund 94 Millionen Euro verdoppeln. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, es würde mich nicht mal überraschen, wenn sie sich verhundertfachten. Na, weil Ding so 90 Millionen ist ein bisschen sehr dünn als Zahl. So, dann gibt's Neues von den Nebengeordneten. Dann gibt's erstmal Steinchum? Weil die Stadtwerke Bochum, die haben, tauchten ja in der Liste letzte Woche auf, mit 25.000 Euro Vergütung für einen Vorblubber. Und Bochum könnte man sonst nur kennen als, ja, die Stadt hat so ein klitzewinziges Problem, die ist nämlich eigentlich quasi pleite. Wie denn irgendwie da Stadtwerke dazu kommen, dass sie jemandem dafür, dass er da rumlabert, auffallend viel Geld zahlen? Die Stadtwerke Bochum geraten wegen einer Zahlung von 25.000 Euro an SPD-Kanzlerkandidödel Pierre Steinbrich in die Kritik. Ein kommunales Energieunternehmen solle Gewinne für die Stadt abführen. Anstatt das Geld für sehr großkotzige Honorare auszugeben, hieß es beim Bund der Energieverbraucher. Also schon die Summe fällt irgendwie auf, eben weil sie in der Liste der höchste Einzelposten ist, den Steinbrück aufgeführt hat. Dann hat der Fokus mal zusammengerüchtet, ja, das könnten so bummelig 2 Millionen sein, weil Steinbrück hat ja noch gar nicht alle Nebeneinkünfte auf den Tisch gelegt. Er hat ja nur die Nebeneinkünfte von irgendwelchen Reden auf den Tisch gelegt. Dabei hat er dann auch noch irgendwie ein Paket Bücher geschrieben, wobei ich wage zu bezweifeln, dass er selbst geschrieben hat. Der wird eher geguttenbergt haben, aber hey. Und zu den 1,25 Millionen Euro für seine Vorträge kämen noch Buchhonorare von rund 550.000 Euro, schreibt das Magazin unter Berufung auf eigene Berechnungen. Diese habe Steinbrück ausdrücklich nicht offengelegt, mit der Begründung, dass man ihm in diesem Bereich keine Abhängigkeiten unterstellen könne. Naja, also ich meine, jemand, der aus der Copyright-Mafia Geld bekommt, der wird sicherlich auch völlig unabhängig sein, wenn man ihn dann fragt, ob er irgendwie der Copyright-Mafia Rechte wegnehmen möchte. So, dann gibt es übrigens den Abmahnbrück, weil im Streit über einen Rednerauftritt bei den Stadtwerken Bochum geht der designierte SPD-Nichtkanzlerkandidat Per Steinbrück nun juristisch gegen das Unternehmen vor, berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Es geht um die Behauptung der Stadtwerke, dass Honorar in Höhe von 25.000 Euro hätte von Steinbrück gespendet werden sollen. Steinbrück habe den Sprecher der Stadtwerke per Anwalt zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert, weil er will da nichts von gewusst haben. Okay. Also, irgendwer lügt. Entweder Steinbrück oder der Stadtwerkesprecher. Ich weiß es nicht, wer. So, das ist am Sonntag gewesen. Auch am Sonntag gab es dann Meiertrauen. Weil in der Debatte um die Nebenverdienste von Per Steinbrück hat sich SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinschreier hinter den Kanzlerkandidödel seiner Partei gestellt. Er findet diese Debatte nicht nur heuchlerisch, sondern in vieler Hinsicht böswillig, sagte Steinschreier im Bericht aus Berlin der ARD. Er reagierte damit auf Berichte, dass Steinbrück in dieser Wahlperiode insgesamt rund 2 Millionen Euro nebenbei verdient habe. Zu den selbstveröffentlichten Honoraren kommen demnach noch Buchhonorare von mindestens 500.000 Euro. Die Frage, inwiefern jemand mit Nebenjobs mehr verdienen sollte als mit seinem Hauptberuf, beziehungsweise inwiefern ein Mr. Stonebridge, der gerade mal irgendwie handvoll Reden im Bundestag gehalten hat, dafür aber 89 bezahlte Reden außerhalb und noch eine größere Anzahl nicht bezahlter Reden, inwiefern der tatsächlich seinen Hauptberuf Abgeordneter ausübt, darf bedreifelt werden. Na, und da kann Steinschreier auch noch mal rumblöken, was er will. So, dann gibt's den Bochumer Rückrutsch, weil die Bochumer Stadtwerke haben ihre Darstellung über ein Vortragshonorar für den designierten Nicht-Kanzlerkandidaten Steinbrück zurückgenommen. Das Unternehmen erklärt entgegen der bisherigen Behauptung, habe es mit Steinbrück keine Absprachen gegeben, dass er den Betrag in Höhe von 25.000 Euro für einen karitativen Zweck spende. Man habe es in einer von Steinbrück geforderten Unterlassungserklärung bestätigt. Das Unternehmen betonte, Vereinbarungen über das Spenden von Honoraren seien bei Verträgen bislang zwar üblich gewesen, im Falle des SPD-Politikers aber versäumt worden. Man bedauere, dass es deswegen zu Irritationen gekommen sei. So, dann nochmal die Frage, wofür hat er denn da die 25.000 Euro bekommen? Na, das ist als Einzelpunkt halt auffallend groß in der Liste. War am Montag. Dann stellt sich raus, auch der Gauk hat für einen Auftritt bei dem Atrium Talk der Bochumer Stadtwerke ein Honorar von 25.000 Euro erhalten. Ein Sprecher des Bundespräsidialamtes bestätigte einen entsprechenden RTL-Bericht. Das wäre aber alles gewesen, noch bevor er Bimbis-Präsidödel wurde. Bla, Fasel, bla, bla. Ich meine, okay, so ein Wink-August, den brauchen wir nicht bestechen, weil der hat eh keinen Sinn. Der darf nur winken. Grins, wink. Von daher, dessen Relevanz ist gering. So, dann gibt es die Freispende, weil der designierte Nicht-Kanzlerkandidat Per Steinbrück will das Honorar von 25.000 Euro spenden, das er für einen Vortrag bei den Stadtwerken Bochum bekommen habe. Wie die Blöd-Zeitung berichtete, hat Steinbrück die Bochumer Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz gebeten, ihm drei Adressen von sozialen Einrichtungen zu nennen. Weil er kennt sich ja selber nicht aus. So, er ist jetzt großzügig. Er hat es zwar versteuert, aber er will es trotzdem spenden. Ah, unser Held. Ja, also ich meine, hallo, wenn man 2 Millionen in 3 Jahren an Nebeneinnahmen hat, dann sind 25.000 Euro die sind dann halt wirklich so Peanuts. Das ist Geld, das braucht man nicht. Na, von daher, ja, der wird es verkraften können. So, dann gestern gab es eine Abstimmung im Bundestag. Union und FDP sind nämlich strikt gegen die genaue Offenlegung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten im Bundestag. Lehnten sie in namentlicher Abstimmung den Antrag von SPD und Grünen ab, zukünftig alle Zusatzverdienste auf Euro und Cent zu veröffentlichen. Union und FDP plädierten dafür, die bisherige Regelung für eine pauschale Veröffentlichung der Nebeneinkünfte von bislang 3 auf 10 Stufen zu erhöhen. So könne ebenfalls mehr Transparenz bei der tatsächlichen Größenordnung der Zusatzverdienste erreicht werden, erklärten ihre Redner. Und anders ausgedrückt, es war mal wieder große Fresse und nichts dahinter. Warum überrascht mich das nicht? Ich komme da noch drauf, warum mich das nicht überrascht. Ich glaube, ich komme da noch irgendwann drauf. So. Dann sucht übrigens das Zollkriminelle Amt nach per Stellenanzeige nach Entwicklern von Wanzen. Allerdings bin ich hier gleich bei 40 Minuten und deswegen nehme ich das einfach mal nur zur Kenntnis. Die suchen. Händeringend, habe ich am Sonntag reingeklebt. Dann gibt es einen Netanjahu-Angriff. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Armee vor 2 Jahren zur Vorbereitung für einen Angriff auf den Iran angewiesen. Turns out, ja, Israel will den Iran angreifen, weil, die sehen aber gefährlich aus. Ja, so macht ihr euch keine Freunde. Mal ganz davon abgesehen, Herr Netanyahu, was soll denn der Scheiß? Dann 2 Barmer, habe ich hier als Titel reingeklebt. Ja, am Mittwoch um 5 Uhr 14, 5 Uhr 19, irgendwie so, also 5 Uhr quietsch mich tot, kamen diverse Eilmeldungen vorbeigesegelt. Ja, Obama wär's. Er wäre wiedergewählt. Zu einem Zeitpunkt, als noch nicht sämtliche Stimmen ausgezählt waren und als vor allen Dingen auch irgendwo im Westen noch Wahllokale offen waren. Allerdings ist ja in den USA sowieso der Witz der, dass es eigentlich scheißegal ist, wie zum Beispiel Kalifornien die Wähler abstimmen, weil in Kalifornien ist die Mehrheit sowieso immer für die Demokraten. Von daher braucht man da eigentlich auch gar nicht wählen. Das kann man auch gleich komplett sein lassen. Und er darf dann wieder US-Präsidingsbums weiterbleiben. Ja, na, also von dem Kleingeld, an das wir glauben können, ist bei mir nicht mehr viel übrig geblieben, aber die Alternative Mittens Romney wäre da eher noch schlechter gewesen, von daher, ja, von mir aus. Wenn ich mich zwischen Pest und Cholera entscheiden muss, fällt mir die Wahl echt schwer. Aber bei Obama weiß ich wenigstens, was das für ein Idiot ist. So, genau, und dann kommen wir mit knapper Verzögerung, aber in der Musikecke an, in der sich völlig überraschend Alison Krauss eingefunden hat, die mit dem 4. Titel aus dem Album Live at Woodhall Originals Sea of a Million Faces live in 2 Minuten 48 euch in die Ohren tönen darf. Gefolgt von Wilfried Schmickler am 20.10. zum Thema Vorurteile, 2 Minuten 53 habe ich aus dem WDR Kabarett Podcast geklaut. So, und dann, siehst du, ich habe hier Hide Completed gar nicht an. Dann machen wir doch Hide Completed dann. Dann kann ich nämlich einfach gucken. Zack. Ist grün. So, dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren zu bekommen. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen solltet, mir eine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen, lade ich euch dazu herzlich ein, das zum Beispiel zu tun, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Comporte 346 Teil 1 einstellen könntet. Ihr könntet auch einen Tweet at Comport adressieren oder eine E-Mail an compiblog@gmail.com schreiben. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Sea of a Million Faces und dem Herrn Schmickler und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
I pulled a knife on myself today. Don't know what I was thinking. All of these words trapped inside my head. Feel like I've been drinking. And I know you don't wanna see me this way. Endless nights, I am cold and I'm afraid, and I wish that I could see you this way. Torn face. Don't know what I am supposed to do, and I don't ever want to see you this way.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet heute: Welcher der folgenden 5 Aussagen über Arbeitslose würden Sie uneingeschränkt zustimmen? Erstens, Arbeitslose wollen nicht arbeiten. Zweitens, Arbeitslose sind bequem. Drittens, Arbeitslose sind bei der Jobsuche zu wählerisch. Viertens, Arbeitslose tun nichts Sinnvolles. Und fünftens, Arbeitslose sind schlecht ausgebildet. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, alle 5 Sätze würden zutreffen, dann haben Sie genau das, was eine Mehrheit der Bevölkerung auch hat, nämlich ein dämliches Vorurteil, das mit der Lebenswirklichkeit der Millionen Arbeitslosen nicht das Geringste zu tun hat. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die jetzt von der Bundesanstalt für Arbeit und dem Allensbach-Institut der verblüfften Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Danach waren mehr als die Hälfte der Befragten nach wie vor der Ansicht, Arbeitslose seien stinkfaul, strunzdoof und dementsprechend selber schuld. Das sind alles nur Schmarotzer, die gar nicht arbeiten wollen, sondern sich auf Kosten der Allgemeinheit in der komfortablen Hängematte den lethargischen Hintern schaukeln lassen. Saudumme Sprüche wie dieser gehören auch nach Jahrzehnten der Massenarbeitslosigkeit immer noch zum Standardrepertoire all der Dumpfbacken, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass Arbeitslosigkeit für die meisten der Betroffenen ein unerträglicher Zustand ist, den sie mit allen Kräften verändern wollen. Da latschst du dir bei der Jobsuche die Hacken wund, schreibst hunderte von Bewerbungen, bist bereit, alle möglichen Entbehrungen für eine halbwegs ordentlich bezahlte Festanstellung in Kauf zu nehmen, und dann musst du dich auch noch von irgendwelchen selbstgerechten Blindschleichen beschimpfen lassen. Ach komm, erzähl mir nichts, ich weiß doch, wie das in Wahrheit Arbeit läuft. Diese arbeitsscheuen Hartz-IV-Schmarotzer hängen doch am liebsten den ganzen Tag am Tresen in der Kneipe, wo Hopfen und Malz bekanntlich für immer verloren sind. Und wenn sie dann eine Arbeit kriegen könnten, dann kommen sie am ersten Tag gleich 2 Stunden zu spät. Spätestens am dritten Tag haben sie irgendein Zipperlein und lassen sich krank schreiben. Dabei sind die einzigen, die hier wirklich krank sind, diejenigen, die solchen Schwachsinn verzapfen. Und zwar krank im Kopf. Aber so sind sie eben die Vorurteile. Einmal in der hohlen Birne implantiert, sind sie einfach nicht klein zu kriegen. Das hat jetzt auch eine andere Studie eindrucksvoll bewiesen. Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Da hat die Hochschule Niederrhein die Vorurteile der Bevölkerung gegenüber Lesben und Schwulen erforscht. Und siehe da, mehr als ein Fünftel der angeblich so toleranten Nordrhein-Westfalen empfinden Homosexualität als unmoralisch und gleichgeschlechtliche Ehen als widernatürlich. Und das Interessante ist, diese allein auf Vorurteilen basierende Homophobie ist bei Menschen ohne Religionszugehörigkeit deutlich weniger ausgeprägt als bei Katholiken, Protestanten und Muslimen. Was das jetzt über das Wesen von Vorurteilen im Allgemeinen aussagt, na, ist doch Logo. Damit so ein Vorurteil der Wirklichkeit standhält, hilft vor allem eins: ganz fest dran glauben.